Meine Damen und Herren, Ihr Flug CM111, Saftschubsen und Autopiloten, ist nun zum Einsteigen bereit. Ladies and Gentlemen, Your Flight CM111, Juice Pushers and Autopilots, is now ready for boarding.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Man kann es auch schon fast die Corona-Episode nennen, denn wir alle drei sind quasi fällig oder waren fällig. Es ist mal wieder soweit. Wir haben aufgrund dessen leider etwas länger ausgesetzt. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Mich persönlich hat es dann etwas schlimmer erwischt. Aber dazu werden wir nochmal in einer gesonderten Folge sprechen, denn es soll heute um viel, viel Wichtigeres als das gehen. Aber bevor wir, sag ich mal, ins Eingemachte kommen, möchte ich natürlich wie immer meinen herzlichen, wundervollen Podcast-Partner vorstellen, Mike. Hallöchen.
Hallo, meine liebste blonde, blauäugige, all-around-the-world-Stuart-Döse. Ja, ist ein bisschen länger her.
Ich wollte gerade sagen, das Wort Extensions kann jetzt auch weggelassen werden, denn I'm back to nature.
Sehr, sehr kurz geworden.
Ich habe dich auch nur so halb vorgestellt, fällt mir auf. Du bist natürlich Pilot und ich weiß nicht, Ex-Flugbegleiter, immer noch Flugbegleiter. Du wirst die Leute schon eines Tages aufklären. So viel von meiner Seite erstmal. Hallo.
Hallo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder aufzunehmen. Wir haben heute auch einen sehr speziellen Gast, deshalb möchte ich gar nicht so sehr den Fokus auf uns lassen, denn heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, auf das wir ja in letzter Zeit aufmerksam geworden sind und haben dazu einen sehr netten und speziellen Gast eingeladen, und das ist nämlich der Manos, hauptberuflich Lotse im Tower, und ehrenamtlich arbeitet er auch noch als Pilot bei den Humanitarian Pilots. Und was man da so genau macht und was deren Mission ist, das kannst du uns vielleicht gleich erzählen. Und in dem Sinne, herzlich willkommen, Manos. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Hallo, Manos.
Hi.
Ja, dann berichte mal, wer bist du und was machst du eigentlich hier?
Genau, also wir sind über Instagram in Kontakt getreten, das erste Mal, und habe dann auch mal in euren Podcast reingehört, als ihr mich gefragt habt, ob ich mal bei euch vorbeikommen wollte, und habe das natürlich gern angenommen, weil es mir auch immer ein Anliegen ist, darüber zu reden, was wir so machen, weil ich glaube, dass die Luftfahrtwelt oft so ein bisschen eine elitäre, abgehobene Welt im wahrsten Sinne des Wortes ist und was man damit eigentlich Gutes tun kann, manchmal so ein bisschen vergessen geht. Genau, und ja, wie Mike schon gesagt hat, ich bin hauptberuflich Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung, momentan noch im Center Lang. Ich wechsle im Sommer nach München, um da ein bisschen den Aufgabenbereich zu wechseln, um näher an den Alpen zu sein, und weil ich da auch viele gute Freunde habe. Und fliege seit ein paar Jahren eben für die Humanitarian Pilots Initiative. Das ist eine Schweizer NGO, eine Nichtregierungsorganisation, mit der wir angefangen haben, über Mittelmeer zu fliegen, als die Flüchtlingskrise immer größer geworden ist, um die Boote, die privaten Rettungsschiffe, die dort unterwegs sind, zu unterstützen in der Rettung von Geflüchteten. Und genau so hat sich jetzt immer weiter, das hat sich immer weiter professionalisiert und ist immer größer geworden. Und jetzt haben wir noch ein paar andere Projekte eben so peu à peu aufgebaut. Genau.
Aber fangen wir mal am besten ganz von vorne an. Also, wie bist du in das alles überhaupt reingeraten? Wo bist du aufgewachsen? Wie kamst du überhaupt zu dem oder das zu machen, gerade was jetzt wirklich, also so, so wichtig ist? Also wie kam die Passion dafür überhaupt auf?
Ja, also ich habe tatsächlich als Kind war ich schon der absolute Flugzeug-Nerd. Ich bin den Fliegern an verschiedene Flughäfen gefahren, war der riesige Flugzeugspotter schon von klein auf, weil wir wahrscheinlich, denke ich mal, wir sind, mein Papa ist Grieche, meine Mutter Deutsche, wir sind jedes Jahr in Urlaub nach Griechenland geflogen. Das heißt, ich bin das erste Mal mit ein paar Monaten ins Flugzeug gestiegen, und ich glaube, von da hat mich das immer fasziniert. Damals war es noch irgendwie ohne Probleme möglich, jedes Mal ins Cockpit zu gehen als Kind, und war da immer begeistert. Und ja, bin den Rettungshubschraubern hinterhergejagt, weil es mich so fasziniert hat, habe die Flugzeuge fotografiert und habe schon irgendwie immer gesagt, dass ich irgendwie eigentlich Pilot werden wollte. Und ja, dann habe ich irgendwann, als ich Abi gemacht habe und die Entscheidung anstand, habe ich mich als Pilot und als Fluglotse beworben. Fluglotse war damals so ein bisschen der Plan B eigentlich. Und dann habe ich die ersten Untersuchungen jeweils beim DLR in Hamburg, diesem Auswahlinstitut, was für die Lufthansa und für die Flugsicherung die Tests macht, habe die erste Runde jeweils überstanden, dann die zweite bei der Flugsicherung und dann habe ich einen Termin gekriegt, bis ich zu oder absagen soll. Und der lag einen Tag nach der Hauptuntersuchung bei der Lufthansa. Und dann dachte ich mir, vielleicht muss ich mal vorher drüber nachdenken, für was du dich dann entscheidest. Nicht, dass ich dann innerhalb von einem Tag eine Entscheidung fällen müsste. Habe dann echt so eine Pro-Kontra-Liste gemacht, wo ich überlegt habe, ja, was spricht für Pilot, was spricht für Fluglotse und so weiter. Und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass für mich, glaube ich, der Fluglotse der spannendere Job ist. Aber dass ich immer trotzdem auch noch fliegen wollte. Und dann habe ich ja, mich dafür entschieden, habe die Fluglotsenausbildung gemacht. Und als ich fertig war, habe ich halt angefangen mit einem Privatpilotenschein und dann noch eine Berufspilotenlizenz draufgesetzt, weil ich eben auch nebenbei ein bisschen fliegen wollte. Also diese Mischung finde ich halt ganz cool aus beiden. Und genau, hab dann angefangen, nebenbei zu freelancen auf verschiedenen Mustern. Schmeiß Leute, die freiwillig aus dem Flugzeug springen, raus zum Beispiel. Oder flieg Cargo durch die Gegend, durch Europa. Ja, und dann gab's...
Ich habe ja mal einen Skydive gemacht.
Und wo hast du den gemacht?
In Mission Beach in Australien. Das war tatsächlich okay. Mit Strandlandung. Und da hatte ich aber tatsächlich einen Hörsturz bekommen. Deswegen, ich würde wirklich generell davon abraten, war eine geile Erfahrung, aber ich werde es auf jeden Fall nicht nochmal machen. Aber ja, du hättest mich verrückte Nudel wahrscheinlich dann aus dem Fenster geworfen, wollte ich schon sagen. Aber ja.
Hörsturz habe ich noch nicht geschafft. Ich habe es einmal, bin ich so leicht erkältet auch geflogen. Und was wir ja machen, nachdem wir die Fallschirmspringer rausgeworfen haben, versuchen wir natürlich auch möglichst schnell an den Boden zu kommen, was wir meistens auch vor den letzten Tandem schaffen. Das heißt, wir haben Sinkraten, die schon sehr, sehr hoch sind. Am Anfang um die 6000 Fuß die Minute, erstmal bergab. Und ja, da ich leicht verschnupft war, hatte ich danach dann erstmal 3 Tage Nasenbluten. Da habe ich danach auch gesagt, das machst du nicht nochmal, nicht so klug. Ja, den zweiten Flug an dem Tag habe ich dann ein bisschen sanfter gemacht und danach habe ich gesagt, nee, es geht nicht mehr. Nicht so gesundheitsförderlich. Genau. Ja, und dann, ich habe mich halt immer auch für diese Thematik interessiert rund um Flucht und Kriege, Konflikte auf der Welt und so weiter. Und als es dann 2015, 16, halt dieses ganze Katastrophe in Europa passiert ist und bis mal die Grenzen geöffnet wurden und dann die Grenzen wieder geschlossen wurden, wo ich mir immer dachte, keine Ahnung, wir sind hier eins der reichsten Länder der Welt, wir haben hier Platz, wir haben hier eine Infrastruktur und wir wehren uns dagegen irgendwie Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten oder die aus miserablen Verhältnissen flüchten, hier irgendwie aufzunehmen und dachte halt immer mehr, dass ich da gern irgendwas aktiv tun wollen würde. Und dann habe ich zufällig einen Bericht gesehen über die Anfänge von der humanitären Piloteninitiative, gegründet von so einem verrückten Schweizer Gleitschirmfliegerpiloten, die ganz am Anfang mit einem Ultraleicht, mit einem Mini-Flugzeug, wo sie damit, falls sie abstürzen über Meer, haben sie sich Luftmatratzen in die Flügel gesteckt, damit es noch ein bisschen schwimmt, bevor es untergeht. Und genau, hab dann halt gesagt, hey, mega cooles Projekt, wenn ihr da Unterstützung braucht, wäre ich gern dabei. Und dann kam das auch so, dann war ich relativ schnell in der Crew mit dabei. Wir sind dann auch umgestiegen auf ein bisschen größeres Flugzeug, auf eine Cirrus SR-22, wo das ganze Flugzeug an einem Rettungsschirm hängt, falls der Motor ausfallen sollte und nicht mehr die Luftmatratzen braucht in den Flügeln. Damit wir zumindest irgendwie heil da rauskommen würden, falls wir einen Motorausfall haben sollen. Toi, toi, toi hatten wir ja nie. Ist alles gut gegangen und wir haben den Fallschirm nie gebraucht. Aber genau, ja.
Das kann man vielleicht nochmal für die Nichtflieger auch kurz erklären. Ne? Also ihr habt da so einen Knopf im Cockpit und den drückt ihr und dann schießt da hinten ein Fallschirm raus und der ganze Flieger hängt an einem Fallschirm und landet dann sicher und halbwegs sanft auf dem Boden oder Wasser oder wo man gerade ist, ne?
Genau, ja, vor allem halt dadurch, dass wir 99% einmotorig über Wasser geflogen sind, haben wir gesagt, ohne geht's halt nicht, weil wenn du da halt einen Motorausfall haben solltest, dann bist du halt im Wasser, mitten im Nirgendwo im Mittelmeer, 200 Kilometer von der nächsten Küste weg. Ja, da ist es schon irgendwie nett, wenn man eine halbwegs funktionierende Lösung hat. Und natürlich haben wir auch Rettungswesten und ein Floß und GPS, Notsender und so, damit wir im Zweifel gefunden werden würden. Und was das Bittere an der Sache ist, dass wir halt so ein bisschen zynisch auch das sehen und sagen, ja, wahrscheinlich würden wir mit unseren europäischen Pässen relativ schnell gerettet werden. Und die gleichen Menschen, die geflüchtet sind und keinen europäischen Pass haben, da kümmern sich viele Leute nicht drum, dass die gerettet werden.
Und das finde ich halt... ich wollte an dieser Stelle, glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass wir erstmal sagen, also wie viel Respekt wir vor dir haben. Also ich glaube, ich rede da für unsere gesamte Zuhörerschaft und Mike und mich zusammen. Also da kann man wirklich sich nur eine Scheibe von abschneiden. Und ich habe jeder, der das damals mitverfolgt, also das ist ja noch gar nicht mal so lange her. Ich habe mich auch sehr mit der Seenotrettung auseinandergesetzt, habe mir super viele Dokus darüber angeschaut. Also wie da teilweise, wie die da monatelang mit irgendwelchen, also ich will es jetzt wirklich nicht allzu bildlich darstellen, aber mit Leichen im Boot fahren und keiner macht irgendwas oder kann auch irgendwas tun. Das ist so grausam und ja, daher auf jeden Fall finde ich es ganz, ganz toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die da freiwillig in ihrer Freizeit irgendwie sich engagieren. Aber wie können wir uns das vorstellen? Weil ich sage jetzt mal, gelandet und die dann mit in euren Flugzeug mit zurückgenommen habt ihr nicht, oder? Also das war eher so, dass ihr dann sehen konntet, wo sind die Boote, wie können wir helfen oder also was war eure Aufgabe genau?
Ja, also es hat sich spannenderweise auch ziemlich verändert über die Jahre. Als wir angefangen haben, war es so, dass so viele private Rettungsorganisationen da unten unterwegs sind, dass wir quasi für jedes kleine Boot von Geflüchteten hatten wir irgendein privates Rettungsschiff, was in der Nähe war. Die haben wir dann angefunkt und haben denen gesagt, hier, keine Ahnung, 5 Meilen westlich von euch ist ein blaues Holzboot, da sind circa 200 Leute drauf, fahrt da mal hin und rettet die. Und die haben gesagt, dass die Unterstützung aus der Luft teilweise sehr, sehr wertvoll war. Wir hatten Tage, wo wir 15, 20 Boote gefunden haben und die vom Schiff aus auf dem Meer quasi komplett den Überblick verloren haben. Und das war natürlich unsere große Stärke, dass wir erstens aus der Luft den besten Überblick hatten, wer ist wo und wo welches Boot braucht vielleicht am dringendsten die Hilfe. Und dass wir halt schnell überall waren. Also für uns ist natürlich irgendwie, geht super schnell. Wir fliegen irgendwie 2 Meilen, 4 Kilometer ungefähr die Minute, während so ein Schiff braucht für diese Distanz teilweise 1 Stunde. Und das heißt, wir können schnell irgendwo hinfliegen, das auschecken, wie ist der Bootszustand von dem einen gegenüber dem anderen und dann vielleicht den Schiffen unten sagen, wo sie priorisieren müssen. Genau, und weil aber so viele Boote halt so groß sind, also bei den meisten sind es Minimum 50 Leute. Wir haben auch Boote gefunden, wo 500 Menschen drauf waren. Also so im Schnitt sind es bestimmt um die 100, 150 Menschen auf einem Boot, was halt ausgelegt ist für 30 oder so. Und das heißt, wir könnten auch gar nicht irgendwie da selber als Flugzeug was machen, wenn wir jetzt nicht irgendwie ein riesiges Flugboot wären, wo wir die Leute aufnehmen könnten. Und genau, und im Laufe der Jahre war es aber halt so, dass es immer weniger private Rettungsschiffe gab, weil die Behörden, weil die Länder, vorwiegend Italien, Malta, teilweise Spanien, die blockiert haben politisch, haben gesagt, es geht nicht, was ihr da macht, weil natürlich irgendwie die EU ihre Außengrenzen abriegeln wollte. Und es gab immer weniger und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir ganz oft die Situation haben, dass wir keine privaten Rettungsschiffe haben, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendeinen Tanker haben, den wir anfunken können, die dann da hinfahren können, wobei die natürlich auch nicht geschult sind, drin irgendwie ein Boot abzubergen. Und dass wir halt teilweise dann gar kein Schiff in der Nähe haben. Und dann geht es tatsächlich darum, dass wir mittlerweile viel dokumentieren, was für Menschenrechtsverletzungen dort stattfinden, was aufgrund der Politik der EU, dass dort Menschen sterben, und zwar jeden Tag, auch wenn wir das jetzt nicht mehr so oft in den Medien hören, aber wenn wir Missionen fliegen, es vergehen kaum Tage, wo wir nichts finden, wo wir kein Boot finden. Und oft ist es dann halt so, dass irgendwelche libyschen Milizengruppen, die sich libysche Küstenwache nennen, dass die halt abfangen und zurückholen in Bürgerkriegsland, in Gefangenenlager, wo die ja, vergewaltigt, wo die misshandelt, gefoltert werden. Und das ist halt für uns eine Sache, die ja aufgrund der europäischen Politik, dieser Abschottungspolitik eben entsteht, weil ansonsten müsste man sagen, könnte man sichere Überfahrtswege ermöglichen und eben nicht dafür sorgen, dass die Leute es dann ein zweites und ein drittes Mal versuchen, weil sie halt sagen, bevor wir zurück nach Libyen gehen, in die Hölle dort, sterben wir lieber im Mittelmeer. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das irgendwann ändern würde und dass ich das Gefühl habe, ich muss da nicht mehr fliegen. Aber solange das halt nicht so ist, versuchen wir halt irgendwie möglichst vielen zu helfen dort.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ich wusste, ich muss sagen, mir war das nicht bewusst, dass es aktive Maßnahmen von Küstenwachen gibt, die sozusagen eine Bergung oder eine Hilfe sozusagen behindern. Das habe ich vorher noch nie gehört. Ist das nicht krass zu wissen im Prinzip, dass aufgrund deines Herkunftslands, dass das darüber entscheidet, ob du gerettet wirst oder nicht, obwohl du dich im gleichen Meer befindest. Also jetzt, wenn ihr den Fallschirm ziehen müsstet, wäre das wahrscheinlich ein Riesenskandal, wenn jemand mit einem europäischen Pass da einfach absäuft und da nicht geholfen wurde. Und ist das regelmäßig, dass ihr eine Blockade bekommt, sei es seitens libyscher Seite oder auch von anderen Ländern?
Ja, also das ist tatsächlich krass und das zeigt, wie rassistische Strukturen halt festgefahren sind in unserer Welt. Und das finde ich halt eigentlich, gerade wenn man aus der Luftfahrt kommt, finde ich, eins der riesen geilen Sachen an der Luftfahrt ist ja wie es die Welt zusammengebracht hat und dass es möglich ist, quasi innerhalb von ein paar Stunden ans andere Ende der Welt und neue Kulturen kennenzulernen, andere Menschen und so. Und da zeigt es aber im Gegenteil halt, wie schnell, also wir fliegen los aus Europa, fliegen 100 Kilometer nach Süden und sind in einer Welt, wo quasi Menschen ertrinken gelassen werden. Und ja, das ist schon bitter und das passiert regelmäßig, dass also entweder die Libyer die Leute zurückholen oder die Italiener und Malteser, die in dem Bereich auch zuständig sind, ein bisschen weiter nördlich für den Teil des Mittelmeers, dass sie sagen, ja, wir sind ja nicht zuständig, da schicken wir niemanden hin. Und am Anfang war es eben so, dass Libyen keine offizielle eigene Küstenwache hatte. Da hat Italien so lange gesagt, okay, wir übernehmen den Teil vor der libyschen Küste offiziell. Und da ging es ein bisschen besser, weil die Italiener damit offiziell zuständig waren. Und dann hat irgendwann Libyen erklärt, also wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Milizen, die gegeneinander kämpfen und so einen richtig funktionierenden Staat gibt es nicht. Folglich gibt es auch keine funktionierende Küstenwache, aber die haben halt irgendwann erklärt, ja, wir haben jetzt eine Küstenwache, Italien braucht sich nicht mehr darum kümmern und seitdem haben wir halt die Situation, dass die Italiener sagen, ja, ist nicht unsere Zuständigkeit, lass die mal machen. Und was die halt, wie gesagt, machen, ist die Leute zurück nach Libyen bringen, was laut uns eine Menschenrechtsverletzung ist, weil jeder Schiffsbrüchige ein Anrecht auf einen sicheren Hafen hat und Tripoli oder auch andere Städte in Libyen definitiv kein sicherer Hafen ist. Das ist ein Bürgerkriegsland oder ein Kriegsland mittlerweile. Und wie gesagt, da sind irgendwelche Folterlager. Da kann man eigentlich niemanden hinbringen.
Also ich bin gerade so emotional mit meinen Tränen am Kämpfen, weil ich das nicht verstehen kann. Oh, tut mir voll leid gerade. Ich finde, die Welt ist so groß. Wie kann man Menschen, die so Hilfe brauchen, also ich meine, keiner verlässt freiwillig sein Zuhause. Ich glaube, nur die wenigsten. Man ist doch froh, wenn man ein Dach über dem Kopf hat oder wo man sicher zu Hause schlafen kann. Wie kann man Menschen, die Hilfe brauchen, das so verwehren? Ich verstehe das nicht. Und vor allem, also warum kann man nichts dagegen tun? Ich verstehe das nicht. Oh, es macht mich so sauer, wenn ich sowas höre.
Ja, und das ist halt wirklich bitter zu sehen aus der Luft und dann live und dann kommt man zurück quasi hier nach Europa in sein Zuhause, wo es einem gut geht, wo man in den Supermarkt geht und die Auswahl zwischen 38 verschiedenen Müslis hat und sich um gar nichts Sorgen braucht. Und dann ja, geht man einem AfD-Stand vorbei, die irgendwelche Meinungen äußern, die ja, ich überhaupt nicht wiedergeben will und frage mich, was ist bei diesen Menschen passiert, dass die so einen Hass auf irgendwie Leute haben, nur weil sie von einem anderen Kontinent kommen oder eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Sprache sprechen oder ich weiß nicht, was bei diesen Menschen schiefgelaufen ist, dass sie so eine Denke irgendwie heraufbeschwören.
Vor allem, ich arbeite ja noch in der Grundschule nebenbei. Tut mir leid, ey, ich werde bei sowas emotional, weil ich halt, wir haben halt von 2015, 2016 von der Flüchtlingswelle, sage ich mal, wir haben sehr, sehr viele Kinder bei uns in der Schule, die aus diesem, die halt davon mitgekommen sind. Und ich denke mir so, das sind so unschuldige Wesen, so die einfach nur, die auch vielleicht gar nicht wissen, was da alles vor sich geht. Und also ich stelle mir vor, wie, keine Ahnung, wie die einfach, was die für eine Tortur erstmal hinter sich hatten, um jetzt in Sicherheit irgendwie leben zu können. Also ich bin wirklich so sprachlos, dass da immer noch so Denkweisen herrschen können. Also ich verstehe das nicht und das werde ich auch niemals verstehen. Und ich glaube, ich werde so behinderte, wirklich schlimme Denkweisen einfach niemals akzeptieren können auch. Also, oh, das macht mich wütend.
Auf jeden Fall ein wirklich sensibles Thema, wo man schnell emotional werden kann. Jetzt waren wir ja gerade bei der libyschen, in Anführungszeichen, Küstenwache, die wahrscheinlich eigens zusammengeschlossen von Milizen ist. Wie ist deine Erfahrung denn, wenn man dann etwas näher an Europa ist, zum Beispiel Italien, Frankreich, Spanien, wenn ihr da was sichtet und dann durchmeldet? Erstmal, wie ist das Procedure? Also vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie vielleicht auch das Regelwerk ist. Aus der Luft kenne ich es zum Beispiel, wenn man als Pilot mitkriegt, dass irgendwo ein Flugzeug oder Schiff ein Problem hat, dass man, wenn es der Treibstoff erlaubt, dass man da ein bisschen drum rumkreisen soll, solange bis Hilfskräfte eben eintreffen können. Wie ist das da? Kann man da eher dann auf Unterstützung hoffen?
Also tendenziell ist es ein bisschen besser, allerdings ist es schon so, dass vor allem die Malteser sehr, sehr restriktiv sind, was ihr Hilfsangebot angeht. Also auch wenn es offiziell ihre Such- und Rettungszone ist, für die sie zuständig sind, bis die mal wirklich ein Rettungsschiff schicken oder auch ein Rettungshubschrauber oder ein Flugzeug, was das Monitoring zumindest übernimmt, also darüber zu kreisen, dauert es teilweise ewig und auf unsere Hilfsanrufe reagieren die nicht. Also wie es bei uns technisch funktioniert, ist, wir sind ausgestattet mit einem Satelliten, E-Mail-System, wo wir einer Kontaktperson von uns an Land Bescheid geben, was wir gesehen haben, in welchem Zustand das Boot ist, wie viele Menschen da etwa drauf sind und wo sich es genau befindet mit den Koordinaten. Und diese Person an Land ruft dann im maltesischen Rettungszentrum an oder im italienischen, je nach Zuständigkeit, und schreibt zusätzlich noch eine E-Mail an alle, dass dort eben Seenotrettungsfall ist, zu dem die Hilfe brauchen, dass unser Flugzeug vor Ort ist, dass wir das gesichtet haben. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, auch wie der Zustand von dem Boot ist, also in einem kritischen Zustand oder wenn die Menschen sogar im Wasser sind, eventuell weil das Boot gekentert ist, dann bleiben wir auf jeden Fall, solange wir können, dort vor Ort und kreisen und behalten die Situation im Auge und versuchen, alle möglichen Schiffe, die irgendwie in der Nähe sind, zu alarmieren. Und teilweise auch dann über den Funk vom Flugzeug quasi. Also wir haben einen Seefunk, wo wir Schiffe anfunken können und natürlich den normalen Flugfunk, wo wir teilweise auch über den Flugfunk dann ein sogenanntes Mayday Relay rausschicken. Das heißt, wir sagen, dort unten ist ein Notfall, der Hilfe braucht und jeder, der irgendwelche Mittel hat, um da zu unterstützen, der soll bitte dahin kommen. Irgendwann ist natürlich auch unser Sprit zu Ende, beziehungsweise auch wenn es dunkel wird, irgendwann sehen wir nichts mehr. Wir haben keine Infrarotkameras oder so, dann müssen wir auch zurückfliegen und dann sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die Behörden einschreiten. Aber auch da habe ich es persönlich halt mehrfach erlebt, dass wir 3 Tage hintereinander rausgeflogen sind, weil sich niemand um dieses Boot gekümmert hat und wir wussten, dieses Boot ist seit 3 Tagen da draußen. Es zieht ein Gewitter auf, die See wird immer unruhiger und so weiter und die Behörden wissen seit 3 Tagen Bescheid und kümmern sich nicht drum. Es gibt dann welche, die es von selber schaffen, nach Lampedusa oft oder auch nach Malta, nach Sizilien manchmal, wenn sie voran vorbeifahren. Aber die allermeisten sind von diesen Booten sind halt nicht dafür ausgelegt, hunderte Kilometer übers offene Meer zu fahren, völlig überladen mit zu wenig Sprit. Und wenn die Menschen 3 Tage in der knallen Sonne sind, mit viel zu wenig Wasser und so weiter, da ist der Zustand natürlich irgendwie dementsprechend. Und dann ist es umso schockierender, dass du weißt, wir haben vor 3 Tagen dieses Boot entdeckt und es hat sich immer noch niemand drum gekümmert. Ja, aber genau, so sind unsere Mittel natürlich relativ beschränkt. Wir haben auch schon überlegt, ob wir auf irgendwelche Flugzeuge gehen, Wasserflugzeuge, mit denen wir zumindest nebendran landen können, denen Wasser geben können, weil wir können natürlich keine 150 Leute aufnehmen oder Rettungsinsel abschmeißen, aber das ist auch mit vielen Problemen verbunden, die nicht so easy sind. Also wenn du neben den Menschen landest natürlich, ist es auch ein Problem, dass du auch Panik auslösen kannst, dass du eventuell nicht genug dabei hast, dass sich die Leute ans Flugzeug klammern und ja, damit umzugehen, ist natürlich das eine. Und das andere ist natürlich das Problem, dass du auch mit einem Wasserflugzeug auf einem offenen Meer, wo dann doch irgendwie größerer Wellengang ist, auch nicht so easy landen kannst.
Ja, vor allem, ich glaube, was dann noch schwerer fällt, ist dann auch zu, ich will mal ganz blöd sagen, zu selektieren. Dich und dich nehme ich mit, aber also so dieses, wonach geht man dann, ne? Aber was ich mich dann frage, ist, bekommt ihr das dann im Anschluss mit, welches Boot es sicher an Land geschafft hat und welche vielleicht nicht? Oder also wie werdet ihr dahingehend informiert?
Das kommt immer darauf an, was mit den Booten passiert. Oft kriegen wir es mit, weil wir das natürlich schon nachverfolgen versuchen oder unser Team von Sea-Watch, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind da sehr hinterher und betreiben auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit und die Advocacy, die dahinter steht, um zu schauen, was passiert damit, wer hat was gemacht. Oft ist es halt so tatsächlich, dass wir dann natürlich zurückfliegen nach Lampedusa, wo wir gebased sind, eine Mini-Insel auf so Höhe von Tunesien, südlich von Sizilien, und dann entweder die Boote eben von selber ankommen, was relativ selten ist, oder von der italienischen Küstenwache gerettet wurden. Dann kommen sie auch in Lampedusa erstmal an. Oder wir wissen halt, dass sie, oder beobachten es auch oft, oder kriegen es anderweitig mit, dass die Libyer sie eben zurückgeholt haben. Und ich hatte jetzt, als ich letztes Mal unten war, vor ein paar Monaten, habe ich waren wir auf der Insel und dann war so ein Boot, das von den Libyern abgefangen wurde und die wollten nicht anhalten. Also die wussten, das sind die Libyer, wir wollen nicht von denen gerettet werden, die sind einfach nicht angehalten. Die Libyer haben die gekreuzt, haben die bedrängt, haben versucht, die mit einem Seil einzufangen und so weiter. Und die sind stumpf weitergefahren und wir sind da die ganze Zeit da geblieben und haben das beobachtet und gefilmt und dokumentiert. Und so von dem Kurs, den die gefahren sind, sah es halt eher so aus, als ob die eher Richtung Tunesien abdriften. Und das war dann, am zweiten Tag sind wir wieder rausgeflogen, haben die wieder gesehen und dann haben sie es tatsächlich aus eigener Kraft geschafft, nach Lampedusa zu kommen. Wir wissen nicht, wie sie die libyschen Milizen da losgeworden sind. Keine Ahnung. Und dann war ich eben im Hafen und bin da mit dem Fahrrad dann vom Hafen zurück zu unserer Wohnung auf Lampedusa gefahren und neben mir fuhr dieser Bus mit den Menschen, die dann dort ins Auffanglager gefahren sind und so, ist halt 20 Zentimeter an mir vorbeigefahren und ich habe in dieses Fenster reingeguckt und habe halt die Gesichter gesehen, die ich am Tag vorher irgendwie aus 500 Fuß Höhe überflogen habe und versucht habe, da irgendwie zu helfen. Und ja, die wussten logischerweise nicht, wer ich bin, und ich habe die angeschaut und dachte mir, ja, krass, mal gucken, wie es jetzt mit euch weitergeht, weil die jetzt, wenn sie hier in Europa sind, ist halt auch irgendwie nicht alles geil, wie es hier läuft, und ganz im Gegenteil. Aber immerhin sind sie zumindest mal außer Lebensgefahr. Und irgendwie war das ein ganz komisches Gefühl, so nah den Leuten zu sein. Wir konnten natürlich auch nicht miteinander sprechen. Und zu wissen, was die grob durchgemacht haben, also vorstellen kann ich es mir nicht, aber wir sehen es natürlich oft. Ja, und ja, es ist irgendwie ein krasses Gefühl, halt diese Gegensätze von unseren Welten, so ungefähr.
Wie muss man sich denn eigentlich einen, in Anführungszeichen, Alltag, wenn du eben solche Missionen fliegst, vorstellen? Also, du hast vorhin schon erwähnt, ihr fliegt nicht bei Nacht, sondern nur bei Tag. Wie lange fliegt ihr? Wie wechselt ihr euch ab? Und wie viele Leute sind auch im Flieger? Woraus besteht eure Crew und wie verteilt ihr eure Aufgaben?
Ja, also wir haben angefangen, wie gesagt, mit dieser einmotorigen Cirrus SR-22, sind jetzt mittlerweile dann auf eine, oder irgendwann dann auf eine zweimotorige, eine Baron 58 umgestiegen, haben davon jetzt auch eine zweite und sind quasi komplett weg von dem einmotorigen Fliegen, weil wir gesagt haben, auf Dauer wollen wir das Glück nicht überstrapazieren. Fliegen jetzt also mit zwei Beach Barons von dort los in Lampedusa. Um wie viel Uhr? Es kommt immer ein bisschen auf die Umstände, aufs Wetter drauf an. Es kommt drauf an, ob wir irgendwelche Nachrichten haben, dass Boote draußen sein sollen oder nicht. Und sind dann so circa 6 bis 8 Stunden in der Luft. Wir haben auch mal eine Zeit gehabt, als uns Italien rauskicken wollte. Da sind wir aus Griechenland geflogen ins gleiche Einsatzgebiet. Da hatten wir teilweise 10 bis 11 Stunden Flugzeit. Also andere Leute kommen in der Zeit von Frankfurt nach Los Angeles. Wir landen halt wieder in Lampedusa. Keine Klimaanlage, kein Klo an Bord natürlich. Das heißt, da muss man nach alternativen Mitteln suchen. Und wenn wir über so einem Fall kreisen, teilweise für Stunden, gerade die Menschen von uns von Sea-Watch, die hinten drin sitzen und die Dokumentation mit Kameras machen, die ganze Zeit beim Kreisen durch eine Kamera gucken, denen geht es manchmal auch nicht so richtig gut. Genau, und wir sind halt nur ein Pilot oder eine Pilotin und die zweite Person, die neben uns sitzt, ist eine Koordinatorin von Sea-Watch, die quasi die Kommunikation mit der Landperson übernimmt und den Funk mit den Schiffen. Und hinten haben wir dann noch weitere Beobachter drin. Also wie gesagt, entweder eine Fotografin oder Videomenschen oder einfach Leute, die zusätzliche Augen nach draußen sind. Also in der Baron fliegen wir normalerweise zu viert. Wir könnten auch zu fünft fliegen. Dann müssen wir ein bisschen Treibstoff zu Hause lassen, dass es vom Gewicht passt. Genau, also normalerweise zu viert für ungefähr 7 Stunden. Und da unten ist es natürlich auch warm. Das heißt, im Sommer hat es da schon mal auch 50 Grad im Flieger, was auf der anderen Seite gut ist, weil dann muss man nicht ganz so oft auf Toilette. Und genau, dann kommen wir zurück nach Lampedusa. Lampedusa hat allerdings kein Afgas, also den Sprit, den dieser Flieger braucht, gibt es da auf der Insel nicht. Danach müssen wir nochmal nach Malta fliegen, was nochmal eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde Flugzeit ist, um aufzutanken und wieder zurück. Das macht dann der Pilot, die Pilotin alleine, nachdem die anderen alle ausgestiegen sind. Und genau, dann geht halt meistens so ein 10 bis 12 Stunden Arbeitstag zu Ende. Und wenn du im Sommer halt jeden Tag fliegst, dann so spätestens am dritten, vierten Tag weiß man dann, dass man jetzt irgendwann mal eine Pause braucht. Also eigentlich wollen wir auch schauen, dass wir irgendwie da mehrere Crews da haben und damit die sich abwechseln. Genau, wenn es halt irgendwie machbar ist. Wie gesagt, wir sind alle Freiwillige so. Das heißt, wir können nicht sagen, wir schicken da jetzt jemanden, sondern entweder haben wir halt jemanden oder nicht. Und wir haben es die letzten Jahre geschafft, im Prinzip 365 Tage im Jahr einsatzbereit zu sein, nur mit Freiwilligen. Und ja, aber es kann halt auch mal sein, wie gesagt, dass jemand krank wird oder einfach unfit ist nach mehreren solchen Tagen hintereinander.
Und wie oft im Monat kann ich mir dann vorstellen, weil du wohnst ja in Deutschland, das ist richtig, ne? Wie koordinierst du das dann? Also wie oft schaffst du das dann, im Monat einsatzfähig zu sein? Also fliegst du dann nach Italien oder fährst du? Also wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also ich habe halt dadurch, dass ich als Fluglotse das Glück habe, einen 70% Arbeitsvertrag zu haben, habe ich relativ viele Tage frei, die mir ermöglichen, dass ich in meinen freien Tagen quasi oder im Urlaub dann runtergehe. Wie das dann genau läuft, kommt immer so ein bisschen drauf an, wo der Flieger steht. Wenn der Flieger jetzt auf Lampedusa ist oder auf Malta zum Beispiel, wo wir teilweise die Wartung machen. Manchmal muss er auch in die Schweiz zurück, um da eine längere, größere Inspektion zu machen. Dann hole ich entweder den Flieger ab von da, wo er ist, also fahre nach Zürich und hole ihn da ab und fliege dann selber den Flieger runter. Oder wenn er auf Lampedusa ist, fliege ich halt mit der Linie nach Lampedusa, was auch im Sommer geht es einigermaßen, im Winter ist eine Katastrophe, weil also da kommt man halt unter drei Flügen nicht hin. Das ist so ein bisschen kompliziert, weil das natürlich, da gibt es halt von Palermo aus gibt es irgendwie einen Flug am Tag und wenn du den halt nicht kriegst, gerade während Covid, wo alle Flüge gestrichen wurden, war es halt teilweise eine Zweitagesreise, um da hinzukommen. Und das Malta, wenn wir Glück haben, versuchen wir den Crew-Change auf Malta zu machen. Das heißt, der vorherige Pilot, die Pilotin stellt den Flieger auf Malta ab und dann, da kommt man ein bisschen besser hin. Genau. Und ich habe halt das Glück, dass ich bei einem Freund noch bei der Linie mit eingetragen bin, Standby fliegen kann. Das hilft schon mal sehr, die Kosten zu drücken. Und weil bei uns sich die Pläne irgendwie fünfmal die Woche ändern. Und da ist es sehr, sehr wertvoll, dass wir, weil das ja alles Spendengelder sind, von denen wir leben quasi, dass wir die nicht verprassen müssen. Und so viele Tickets, wie ich vorher gecancelt habe oder umbuchen musste, da ist das Standby-Fliegen natürlich Gold wert. Also falls eine deiner Kolleginnen oder Kollegen mich noch als festen Partner eintragen lassen möchte, dann würde das noch mehr helfen, weil dann kann ich nicht nur den großen blauen Kranich fliegen, sondern auch alles andere. Also dann gerne her mit Angeboten.
Also da kann man auch an der Community sagen, auch wenn man es jetzt so als Spaß gesagt hat, aber so kann man auch einen Beitrag leisten für was Gutes in der Welt.
Tatsächlich riesig, also mit keinen eigenen Kosten quasi, aber sehr, sehr viele Kosten sparen, ja.
Also wir werden dir auf jeden Fall Bescheid geben, wenn sich diesbezüglich jemand meldet.
Top.
An welche Organisation spendet man denn dann am besten, wenn jetzt zum Beispiel der ein oder andere Hörer sagt, da will ich mal den einen oder anderen Euro rüberschicken, wie machten wir das am besten oder wohin?
Genau, also wie gesagt, wir arbeiten im Mittelmeer jetzt, arbeiten wir sehr eng mit Sea-Watch zusammen. Die kennen ja wahrscheinlich die allermeisten. Das heißt, das, was an Sea-Watch geht, wird natürlich teilweise für die Schiffe verwendet, teilweise für uns, für die Flugzeuge. Wenn man jetzt speziell für uns als humanitäre Piloteninitiative spenden will, dann kann man direkt bei uns auf der Homepage hpi.swiss, können wir bestimmt in die Beschreibung nochmal mit reinschreiben, draufgehen und da kannst du auch mit Kreditkarte, mit PayPal alles easy spenden. Genau, also das sind so die einfachsten Wege und bei Sea-Watch natürlich genauso dann.
Ihr habt ja jetzt auch seit neuestem eine neue Tätigkeit, wie ich bei euch gesehen habe, denn wir haben jetzt nicht nur hauptsächlich das Problem, dass Leute aus Nordafrika eben nach Europa flüchten möchten, sondern wir haben jetzt auch in Europa selber einen Krieg seit ein paar Wochen und ihr habt da auch eine neue Aktion hochgefahren, wo ihr sozusagen eine Luftbrücke macht oder auch Leute, die verletzt sind, transportieren. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, wie die Operation sich dort gestaltet und was ihr da für Unterschiede habt?
Genau, also wir hatten immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir so ein Kriseninterventionsteam herstellen und ein Netzwerk aus Luftfahrtbegeisterten, aus Pilotinnen, aus FlugzeugeigentümerInnen, das eben schnell auf Krisen reagieren kann. Und wir haben auch so ein System entwickelt aus ausgedienten Gleitschirmrettungen, wo wir Hilfsgüter abschmeißen können. Aus Flugzeugen, die halt ihre Tür aufmachen können im Flug, also hauptsächlich so Flugzeuge, die auch zum Fallschirmspringen benutzen werden. Und da haben wir eben dieses System entwickelt, was super easy Hilfsgüter überall abschmeißen kann. Und dafür wollten wir eigentlich schon immer so ein Kriseninterventionsteam aufbauen. Das heißt, wir sammeln zum Beispiel, gerade im Winter stehen die ganzen Fallschirmspringerflugzeuge in Europa rum und fliegen halt nicht. Wenn es irgendwo eine Naturkatastrophe geht, hätten wir gesagt, wir schicken eine Crew von uns los, laden diese Hilfsgüter ein an den Fallschirm und können überall, auch wo man halt mit Autos nicht hinkommt oder mit Landwegen oder Schiffen, können wir Sachen abschmeißen. Das war so die Grundidee, dass wir halt sagen, wir haben so ein Netzwerk. Und das kam uns jetzt so ein bisschen zugute, diese Idee für den Ukraine-Krieg, dass wir gesagt haben, okay, dort an der Grenze kann es halt sein, dass dringend benötigte Sachen irgendwie schnell hin müssen. Wir haben natürlich gesagt, es macht keinen Sinn, Sachen, die jetzt nicht so dringend dahin müssen, die kann man auch mit dem LKW fahren, aber gerade was wir halt jetzt merken, zum Beispiel Insulin, andere Medikamente, die da schnell hin müssen oder halt umgekehrt Menschen, für die der Landweg gerade so aus Moldawien oder Rumänien super lang wäre und strapaziös oder die gar nicht so lang sitzen können. Oder wir hatten eine hochschwangere Frau im 8,5 Monat, wo wir gesagt haben, wenn die 4 Tage auf der Flucht ist, ist es auch nicht so super cool. Wir fliegen am Donnerstag ein schwerbehindertes Mädchen zurück, was halt auch den Landweg sehr, sehr strapaziös nur überstehen würde. Und da haben wir jetzt quasi so Formulare auf unserer Homepage, wo sich interessierte Pilotinnen anmelden können und sagen können, okay, wir würden gern für euch fliegen, wir haben das und das Flugzeug mit der Kapazität und könnten das anbieten. Und viele von denen sagen auch, wir fliegen auf unsere Kosten. Andere sagen halt, okay, ich kann so viel kann ich mir nicht leisten, aber ich gebe was dazu. Und genau so versuchen wir halt jetzt gerade zu koordinieren mit verschiedenen Hilfsorganisationen, welche Güter sind dringend benötigt. Wir haben jetzt für Donnerstag auch auf dem Hinweg von Apotheker ohne Grenzen nehmen wir sehr viel Material, medizinisches Material mit an die polnisch-ukrainische Grenze, was da halt dringend benötigt wird. Und von da aus, weil wir ja nicht in die Ukraine reinfliegen können, wird es halt per Auto oder Zug dann weiter transportiert von Freiwilligen, die dann tatsächlich in die Ukraine, in aktives Kriegsgebiet reinfahren, genau, was wir halt nicht können. Aber wir können zumindest den Weg auf die Richtung Grenze können wir schon mal sehr abkürzen damit. Genau, und da haben wir halt ein Netzwerk von verschiedenen Fliegern, von Ultralights, die halt mal schnell, wenn irgendwas wirklich Kleines hin müsste, bis in Caravans oder PC-12, also Flieger, wo so eine Tonne Fracht oder 12 Personen etwa reinpassen, mit denen wir dann operieren können. Und der Riesenvorteil ist halt, dass wir mit denen super schnell reagieren können. Der letzte Flug wurde am Abend um 7 koordiniert und morgens um 8 am nächsten Tag sind wir abgehoben und haben die Menschen zurückgeholt.
Wow, das ist wirklich schnell. Also, großartig. Koordinierst bist du da der, auf dem Formular sehe ich deinen Namen hauptsächlich, bist du da der Hauptkoordinator aus Deutschland raus, der die Sachen verteilt?
Genau, ich habe das jetzt so ein bisschen initiiert bei uns. Was mir jetzt natürlich in die Karten spielt aktuell, ist, dass, ja, wie man es vielleicht hört oder wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich bin gerade in Quarantäne, Covid-positiv getestet. Das heißt, ich sitze jetzt erstmal 7 Tage zu Hause und bin hier eingesperrt, was mir ermöglicht, dass ich sehr, sehr viel Zeit zum Koordinieren verwende. Ich bin quasi den ganzen Tag am Telefon, im Internet und schaue, wer welche Anfragen hat, welche Flugzeuge wir dafür am besten nehmen. Genau, und nehme das so ein bisschen in die Hand. Es haben sich auch andere Initiativen gegründet und wir haben uns jetzt so ein bisschen zusammengeschlossen, dass wir sagen, wir filtern das so ein bisschen und bringen das zusammen, dass es halt Sinn macht, dass es effizient ist. Also nach Möglichkeit, wie gesagt, mit Hilfsgütern hin und mit Personen, die irgendwie irgendwohin in Zentraleuropa zurück müssen. Es ist sehr schwer, weil halt natürlich die Lage an den Grenzen gerade sehr unübersichtlich ist, dass du wirklich einen Flug so timen kannst, dass ja Hilfsgüter hin und Personen zurückkommen. Aber wenn es irgendwie machbar ist, schauen wir halt, dass das mit unserem Netzwerk hingeht.
Und wie machst du das, dass du, ich will mal fast schon sagen, einen gesunden Abstand noch zu den Emotionen bekommst? Weil, also ich weiß für mich, ich würde da, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen mit in den Schlaf nehmen. Das tue ich ja jetzt schon, ohne dass ich da aktiv wirklich, abgesehen vom Spenden, gerade machen kann. Wie gehst du damit um?
Also es ist natürlich irgendwie eine schwierige Sache. Und so über die Jahre habe ich halt auch gemerkt, dass man, also ich bin, glaube ich, ganz gut drin, die Sachen irgendwie wegzustecken und mir zu sagen, ja, ich tue ja, was ich tun kann und ich versuche alles Mögliche, was in meiner Macht steht, irgendwie zu tun und mehr kann ich leider nicht tun, mehr müsste halt von der Politik oder von anderer Seite kommen. Aber natürlich merke ich jetzt so über die Jahre, dass es doch schon an einem nagt, so, also dass man halt Sachen sieht, die echt nicht geil zu sehen sind, wenn man da aus dem Flugzeug guckt. Auf der anderen Seite ist es halt cool zu merken, dass man was tun kann und dass ich jetzt in meinem Fall Glück hatte, dass ich halt ein Flugzeug steuern kann und deswegen da unten helfen kann. Aber auch, was man alles andere sonst hier vor Ort tun kann. Man kann, wie gesagt, spenden, man kann irgendwie in Schulen helfen, man kann in Flüchtlingslagern irgendwie unterstützen, man kann Leute beherbergen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Und ich glaube, dass das hilft dabei, das irgendwie zu verarbeiten, dass man sagt, okay, ich tue was dagegen und schaue nicht nur zu. Aber definitiv ist es so, dass es, glaube ich, schon irgendwas mit einem macht. Also wenn man über die Jahre hinguckt, ich war früher sehr viel unbeschwerter, habe über viele Sachen sehr viel weniger nachgedacht. Und heute denke ich schon so, ja, es ist irgendwie immer wieder so ein bisschen auch der Gedanke, in was für einer Welt wir so leben, wie kann das eigentlich sein? Und dass die Menschheit nach zehntausenden Jahren immer noch nicht gemerkt hat, dass es irgendwie keinen Sinn macht, sich die Köpfe einzuschlagen und wir so friedlich und so großartig auf dieser Welt zusammenleben könnten. Aber leider passiert es halt nicht.
Es gibt vor allem keine Gewinner. Das ist für mich echt immer wieder
unvorstellbarer. Ja. Also wie Charlie sagt, es gibt da keine, Gewinner gibt es irgendwie doch irgendwo im Krieg leider immer. Es ist leider meistens eine sehr kleine Gruppe, der es eh schon sehr gut geht, die dann mit irgendwelchen Waffenlieferungen Geld verdienen. Aber ich finde es immer wieder erschreckend, dass die Menschheit nicht großartig scheint, dazuzulernen. Also das Thema Krieg, man wusste immer, dass das existiert. Gerade jetzt, in den letzten Wochen, ist es mir wieder bewusster geworden und wir sind alle sehr entsetzt, aber wenn man sich die Geschichte eigentlich mal anschaut, mir ist jetzt kein Jahr bekannt, in dem es nirgendwo auf der Welt einen Krieg gab. Ja, und das ist eigentlich wirklich heftig.
Ist halt krass, weil so die letzten Jahre natürlich die Kriege, die überall stattgefunden haben, sei es in Syrien, in Afghanistan und so weiter, überall auf der Welt, die waren halt schon, die konnten man irgendwie, glaube ich, besser wegdringen, weil sie halt so weit weg waren. Und jetzt haben wir halt vor der Haustür Krieg und das ist schon krass. Also ich finde es auch irgendwie, mir war das immer sehr bewusst und natürlich, wenn man da über Mittelmeer fliegt, kommen von überall her die Geflüchteten und dann ist einem auch bewusst, dass die meisten natürlich irgendwie aus Kriegs- oder Konfliktgebieten kommen, aber ja, jetzt ist es halt wirklich eineinhalb Flugstunden von uns entfernt, fliegen Bomben und ist irgendein psychopathischer Diktator, der meint, ein anderes Land einnehmen zu müssen. Ja, ist schon irgendwie ein anderes Gefühl, obwohl es natürlich eigentlich Quatsch ist, weil ja, ob der Krieg hier vor der Tür ist oder woanders, das Leid ist das Gleiche, was über die Leute hinkommt.
Merkst du denn einen Unterschied seitens Kooperation der Regierung oder Militär jetzt in euren Ukraine-Operationen zu euren Mittelmeer-Operationen?
Also bisher hatten wir da keine größeren Berührungspunkte jetzt im Ukraine-Konflikt, aber was man halt natürlich merkt, dass plötzlich Europa, ganz Europa sagt, oh, wir sind natürlich super offen für Flüchtlinge und was halt bei den Geflüchteten aus anderen Teilen der Welt nicht so war. Also auch 2015, als Grenzen zugemacht wurden und über Höchstzahlen geredet wurde und jetzt komischerweise bei der Ukraine ist es natürlich so, dass jeder sagt, ja, natürlich können die zu uns kommen. Und das zeigt halt auch wieder mal, wie tief verwurzelt der Rassismus bei uns ist, weil eigentlich dürfte es halt nie im Leben ein Unterschied sein, ob jemand aus der Ukraine, aus, Südafrika oder aus Afrika oder aus Asien oder sonst wo herkommt. Also das darf einfach kein Unterschied sein. Und es darf kein Unterschied sein, welche Hautfarbe, welche Religion die Menschen haben, weil jeder willkommen sein sollte, der irgendwie flüchtet vor Leid und Hunger und Krieg und so weiter, ja. Aber ja, man merkt es aktuell und man merkt wohl auch, was man von den Organisationen an der Grenze hört, dass zum Beispiel Geflüchtete aus anderen Ländern als der Ukraine, die in der Ukraine waren, als der Krieg losging, die halt eventuell aus afrikanischen Ländern kamen, dass die an der Grenze größere Probleme haben als die Menschen, die einen ukrainischen Pass haben. Und das kann es halt auch nicht sein, weil die fliegen vor dem gleichen Krieg. Und ja, da ist es halt so, dass zum Beispiel schwarze Menschen ein größeres Problem an der Grenze wohl haben, als das weiße Menschen haben. Und ja, das ist halt auch bitter zu wissen. So.
Absolut, vor allem wenn man sich mal überlegt, die ganzen letzten Jahre, wie stark in den Medien Toleranz, Vielfältigkeit, Männer, die Frauen sind, Frauen, die Männer, egal was, alles musste toleriert werden, gendern, wir müssen für alles tolerant und offen sein. Und im Grunde, bei wirklich, wo es um Leben und Tod geht, da wird dann trotzdem noch unterschieden. Das ist irgendwie ein großer Widerspruch gesellschaftlich, finde ich.
Ja, aber das zeigt halt, wie viel Weg wir noch vor uns haben, ne? Also auch jeder von uns, wenn man sich hinterfragt und selbst irgendwie rassistische, sexistische Tendenzen hat. Charlie, du wirst wahrscheinlich aus eigener Erfahrung sagen können, wie oft du Sexismus erlebst, wie oft Menschen mit Migrationshintergrund Rassismus erleben. Und keine Ahnung, jeder von uns, wenn man sich mal überlegt, ob man nicht auch schon mal einen dummen Spruch, einen Witz oder was weiß ich gemacht hat, muss man auch zugeben, hat man ja, weil man halt auch so aufgewachsen ist. Und ich glaube, es braucht sehr viel Anstrengung in Zukunft, dass wir uns selber hinterfragen, und jetzt gehören wir wahrscheinlich zu einer Gruppe, die das noch eher tut, aber es gibt natürlich auch eine große Gruppe, die von der ganzen Offenheit gar nichts hält.
Aber findest du, dass das eine Form, ich finde, man lernt so viel unnützigen Kram in der Schule, ne? Aber ich finde so die essentiellen Dinge im Leben wie Liebe für Mitmenschen und eben das nicht von irgendwas unterschieden wird, bleibt so weit auf der Strecke. Und ich habe auch, also mir sagt einfach, dass da ja einfach von Grund auf einfach viel, viel mehr getan werden müsste eigentlich, ne? Und da ist einfach vielleicht auch ein bisschen Versagen seitens Erziehung oder weiß ich nicht. Also da kann man so viel mehr einfach noch machen. Und ja, es erschreckt mich, wie viele Scheuklappen viele doch aufhaben oder vieles auch verdrängt haben oder verdrängen möchten irgendwie. Weil wie du sagst, das Leid gibt es ja nicht erst jetzt seit dem Ukraine-Krieg. Da ist ja schon vorher oder seit Jahren Leid, wo viele weggeschaut haben, ja.
Ja, ich hoffe halt immer, dass allein durch die Diversifizierung, und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel in der Grundschule, dass halt die deutschen Kinder sehen, dass irgendwie, was weiß ich, ein afghanisches Mädchen zu ihnen in die Klasse kommt, wo sie dann einfach checken, so, das ist ein Mädchen wie wir alle, so, und die gehört hier dazu und so, dass das vielleicht gerade im jungen Alter, glaube ich, zu sehen, egal woher jemand aus der Welt kommt, das sind irgendwie, können Freunde sein, so, das hilft, glaube ich, schon. Und aber, ja, keine Ahnung, damals, als ich zur Schule gegangen bin, war das kein Riesenthema, dass wir über Rassismus oder ja, solche Sachen geredet haben. Das kam irgendwo am Rande vor, aber nicht so groß. Und ich hoffe halt, dass das irgendwie heute ein bisschen besser
ist. Und das ist ja das Bizarre, weil wenn ich in der Grundschule bin, ich merke, dass den Kindern der Hintergrund einer Person egal ist. Kind ist Kind und die spielen, die kommunizieren und sei es mit Füßen und Händen. Ich habe im Gefühl, dass die viel unbeschwerter an diese Themen ran oder viel offener eigentlich sind als so manch Erwachsener, der es mittlerweile eigentlich mal gelernt haben müsste. Das ist ja das Weirde eigentlich, dass die Kinder damit eigentlich ja mittlerweile, zumindest vielleicht ist es auch eine Generationssache, ich weiß es nicht, aber dass also was ich in der Grundschule aktuell erlebe jedenfalls, also jedenfalls in dem jungen Alter, dass da es wirklich egal ist, wo man herkommt, wer man ist und dass da Kindsein im Vordergrund ist. Und ich finde das so schade, dass das irgendwie im Laufe der Zeit scheinbar bei dem einen oder anderen verloren geht, ja.
Ja, es ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich jetzt quasi zwischen Neonazis aufgewachsen wäre, nur diese Ideologie als Kind immer mitgekriegt hätte, als Jugendlicher, ob ich dann nicht vielleicht auch ein Neonazi geworden wäre, weil man einfach nichts anderes kennt, so, keine Ahnung. Ich hatte das Glück, dass ich in einer offenen Umgebung, offene Eltern, Freunde aufgewachsen bin und ein offenes Weltbild habe, verhältnismäßig und ja, aber wer weiß, wenn eine andere Erziehung, glaube ich, und da dann rauszukommen, glaube ich, das ist halt noch viel, viel schwerer, also ja, ist halt dann so tief strukturiert, wird es den Leuten beigebracht, dass du vielleicht halt dir einfach die andere Sichtweise fehlt.
Ich glaube auch, dass das größere Problem die Leute sind, die schon sozusagen fortgeschrittene Erwachsene sind und deren Strukturen im Kopf schon so festgefahren sind, dass selbst wenn sie sich drum bemühen wollen, was zu ändern, es trotzdem einfach auch seine Zeit braucht. Und das sind aber meistens auch die Leute, sagen wir mal Leute in ihren 30ern, 40ern, die irgendwo Positionen eben belegen, sei es im Staat, sei es in Zeitungen, die da eigentlich die Fäden in der Hand haben. Von daher, ich mache mir da weniger Sorgen um die nachfolgende Generation. Ich glaube, die sind da sehr viel besser unterwegs als die Älteren.
Ja, voll. Und deswegen ist halt auch ein Riesenpunkt, glaube ich, dass es wichtig ist, dass unsere Generation und auch die älteren Generationen ein wichtiger Teil, wenn Leute fragen, was kann ich denn tun, ist den Mund aufmachen und zu sagen, wenn man Rassismus, Sexismus und so weiter sieht, zu sagen, hey, das ist nicht okay. Entweder halt deine Schnauze oder es stimmt nicht, was du sagst, oder halt aufzuklären und auch die Stimme zu erheben, zu sagen, hey, so nicht, dass Leute merken um einen rum, dass wir das nicht dulden als offene Gesellschaft, dass es echt irgendwie nicht der richtige Weg ist, die AfD zu wählen, wo hardcore unterdrückte oder solche Meinungen geäußert werden, die einfach völlig inakzeptabel sind und dass es auch nicht okay ist, solche Sachen zu sagen. Also klar, wir sind in einer offenen Gesellschaft, wo jeder seine Meinung sagen kann, aber dann ist es halt auch okay und das checken die Leute auf deren Seiten nicht, dass es halt auch okay ist, dass ein Großteil der Gesellschaft einfach widerspricht und sagt, stimmt nicht und wir wollen es nicht hören.
Das finde ich echt eine super wichtige Aussage und auch, dass man das wirklich nach außen lebt. Also wenn ich gerade zum Beispiel in die Medienlandschaft schaue, wenn ich da Sachen lese, wie Menschen jetzt russischstammige Menschen ausgrenzen, das finde ich halt auch, da sind wir an einem tiefen Abgrund abgekommen, weil jeder, der mal logisch drüber nachdenkt, der weiß, der würde auf den Konsens kommen, dass Leute, die hier leben und zufällig russischer Abstammung sind, dass sie den Krieg weder verursacht haben noch wollen. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass ein Großteil der Menschen in Russland, 99%, wenn du die fragen würdest, möchtest du, dass Russland einen Krieg in der Ukraine führt? Da würden wahrscheinlich 99% der Menschen Nein sagen. Und trotzdem erleben wir sowas von Menschen mitten im Leben, Menschen, die sich immer als offen und tolerant bezeichnen und auf einmal werden russische Patienten nicht mehr aufgenommen, habe ich in Schlagzeilen gelesen oder generell in Freundeskreisen, Bekanntenkreisen gibt es Ausgrenzung, also das ist, so eine Spaltung dürfen wir einfach nicht zulassen. Benutzt euer Gehirn und versucht mal Zusammenhänge zu verstehen und den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Das wäre
Kapitel 0.
Ja, voll. Aber das ist halt lustig, es tritt ja überall auf. Also ich als halber Grieche, als damals die Griechenland-Krise groß war, was ich mir für Sprüche über Griechenland und die Griechen anhören durfte, das war halt auch, ich habe gesagt, das ist natürlich ein wesentlich oder nicht ganz so schlimmes Thema, wobei die Wirtschaftskrise natürlich auch sau viele Leute krass getroffen hat. Aber auch da ist es halt so, da werden dann Sprüche rausgehauen, generalisiert über die faulen Griechen und keine Ahnung was, wo ich mir auch denke, so ja, okay, alles klar. Aber die Deutschen, in Anführungszeichen, sind natürlich das super toll. Die können alles.
Die können vor allem viel reden.
Ja. Aber das ist ja auch in jedem Bereich so, ob du irgendwie 80 Millionen Fußball-Bundestrainer hast oder jeder ein Experte in jedem Bereich ist irgendwie. Aber
da brauchst du nur auf Facebook für gehen. Da findest du ganz viele Experten für ganz viele Sachen. Also das ist immer wieder erstaunlich, würde ich mal sagen.
Da bin ich ja so ein bisschen froh. Das ist ein Ding, wo ich euch in der Kabine bewundere, was man sich da ja wahrscheinlich auch anhören kann. So, wo man, das ist schon cool, wenn man vorne sitzt und nicht ganz so viele dumme Sprüche sich vielleicht anhören muss. Aber,
absolut.
Ich bin Gott sei Dank von der schlagfertigen Sorte, aber ja, man muss sich auf jeden Fall mit Sachen auseinandersetzen, sagen wir mal. Ja, da kann man nur hoffen, dass jetzt irgendwie ich bin auch jemand, ich habe am Anfang, als der Krieg ausgebrochen ist, ungefähr mein Google News gefühlt alle 2 Sekunden aktualisiert und ich habe gemerkt, also ich war, glaube ich, 7 Tage lang schlaflos, ich nehme immer noch Sachen mit in den Schlaf, ich gucke jetzt nicht mehr sekündlich, aber ich bin, glaube ich, schon sehr, sehr gut informiert und möchte mich auch informieren, aber ja, das ist schon auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich mit anzusehen, wie du schon sagst. Und das ist nur 1,5 Flugstunden von uns entfernt. Das kann man sich wirklich einfach nicht vorstellen, wie ein komplettes Land gerade den Erdboden gleichgemacht bekommt. Also das ist
Ich glaube, was einem da gut tut, um damit umzugehen auch, generell, ob das jetzt Corona war oder der Krieg, habe ich mich auch am Anfang so reinziehen lassen, dass ich da sehr, sehr viel geschaut habe. Ich glaube, was hilft, das Leben hört ja nicht auf, ne? Und dass man sich vielleicht feste Zeiten setzt, wo man sagt, ja, okay, den Zeitraum setze ich mir, das beschäftige ich mich mit dem Thema und in anderen Zeiträumen nicht, bevor man dann in so eine Abwärtsspirale kommt, die einen lähmt, mehr oder weniger.
Das ist auch so ein schwieriger Spagat zu sagen, was darf ich mir hier noch erlauben? Und das ist auch in so vielen Bereichen, auch zum Beispiel, wenn es um Klimawandel geht, wenn es wie gesagt um ich kaufe ein Handy und weiß, da sind Rohstoffe drin, die sonst wo geschürft wurden. Keine Ahnung, so viele Bereiche. Wenn du mal anfängst, drüber nachzudenken, dürfte man sich eigentlich gar nichts mehr erlauben. Und diesen Spagat zu sagen, okay, was weiß ich, ist es okay, ein eigenes Auto zu haben? Ist es okay, sich ein Handy zu kaufen? Aber dass man trotzdem halt immer dieses Ding hat, okay, ich denke aber vielleicht mal drüber nach, vielleicht kann ich irgendwas tun, dass es eben die Konsequenzen mildert, dass ich ein fair hergestelltes Phone habe, dass ich irgendwie möglichst wenig Auto fahre, wenn es nicht unbedingt sein muss und so weiter. Aber das ist, finde ich, ein super schwieriger Spagat, irgendwie zu überlegen, was kann und will ich mir noch erlauben, um irgendwie die Welt besser zu machen und was halt nicht. Und ja.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Also da finde ich auch immer, die Welt, in der wir jetzt leben, dieses Ergebnis von ganz, ganz vielen Entscheidungen, die sich so zusammen addiert haben von ganz, ganz vielen Menschen. Und das heißt, mit den Gewohnheiten, wie du deinen Lifestyle lebst, sei das Klimawandel, da kannst du zum Beispiel sehr viel machen, indem du entscheidest, das Produkt kaufe ich, das kaufe ich nicht. Es zwingt dich ja niemand, ein Produkt zu kaufen, außer Nahrungsmittel, die musst du halt kaufen, damit du überlebst, ja. Und alles andere ist eine Entscheidung und da kann man sich eben durchaus informieren, was man mit seiner Kaufentscheidung eben stärkt und was nicht. Und das fände ich ganz wichtig, dass Leute wieder informierte Konsumenten werden und bewusste Konsumenten, die sich für ihre Produkte und ihr Leben interessieren. Und da, wie du schon sagst, den Spagat muss man halt finden, dass man sich nicht nur noch drauf fokussiert und dann ganz aufhört zu leben.
Ja, und gerade wenn man halt auch in unserer Branche, in der wir jetzt alle drei sind, ne, die Fliegerei hat natürlich für den Klimawandel auch einen riesigen Beitrag. So. Und auch da zu sagen, ich meine, wie ich vorhin gesagt habe, die Luftfahrt hat so viel geile Seiten, die wirklich so toll sind und die glaube ich, niemand missen möchte, hat natürlich auch die riesen Scheißseite, dass Kriegsflugzeuge über ein Land fliegen jetzt, aber ansonsten so viele Vorteile. Und auch da muss man halt sagen, klar, die hat einen riesen Nachteil, dass sie einfach sehr, sehr umweltschädlich ist. Aber da kann man natürlich auch jeder schauen, wie er sagt, ich schaue, dass wir in bessere Formen, in weniger belastende, für die Umwelt belastende Formen reinkommen, dass wir neue Antriebe entwickeln und so weiter, dass ich möglichst sparsam fliege, also so dumm das auch ist, so wenig es ist, dass ich als Fluglotse so viele Abkürzungen wie möglich den Flugzeugen gebe. Auch diese ganzen kleinen Sachen kann man natürlich machen, um dann zu hoffen, dass wir irgendwann auch auch nachhaltig fliegen können und dass wir nicht sagen müssen, wir dürfen uns nicht mehr erlauben, irgendwo hinzufliegen.
Ja, ich finde auch, das ist unfassbar wichtig. Da sollten wir vielleicht auch mal eine Episode in Zukunft noch drüber machen. Ich glaube, da haben viele auch ein verzerrtes Bild. Also ich bin da der gleichen Meinung. Wir sollten jetzt nicht in einen Ryanair-Flieger steigen. Vielleicht, gut, ich wollte jetzt eigentlich keine Airline-Namen nennen. Wir sollten vielleicht nicht in Billigflieger steigen, Samstagmorgens, um dann an Ballermann uns zu besaufen, die Nacht durchzumachen und dann Sonntagmorgens wieder nach Hause zu fliegen. Das ist halt zum Beispiel was, da könnte man super drauf verzichten, würde ich behaupten. Aber generell, das mit dem Flugverkehr ist ein sehr interessantes Thema. Wir haben, glaube ich, 2-4% an der Treibhausgasbelastung der Welt. Also es ist ein guter Anteil, aber ich hatte immer ein verzerrtes Bild, bevor ich die Statistik kannte, das in den Medien. Ich dachte, da sind locker 10-20% dabei. Aber da kann man an anderen Stellschrauben wirklich sehr viel machen. Ja, jetzt sind wir gut ein bisschen abgeschweift, haben sogar noch, obwohl wir über traurige Themen geredet haben, noch ein bisschen lachen können. Das finde ich natürlich immer schön. Ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde voll. Von daher können wir uns mal in Richtung Ende der Episode vielleicht begehen. Aber vielleicht können wir dich ja bald mal wieder oder in weiterer Zukunft nochmal als Gast da haben. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Mit dir wollen wir nochmal zusammenfassen, wie die Leute, wenn sie interessiert sind an dem, was du machst, da ein bisschen mehr mitbekommen können, wie sie vielleicht auch selber helfen können. Also wir haben schon gehört, man kann euch spenden oder der Sea-Watch. Da verlinken wir auf jeden Fall, würde ich sagen, in den Podcast-Shownotes eure Homepage und auch die der Sea-Watch, vielleicht auch einen Instagram-Kanal. Und man kann sich als Pilot bei euch melden, wenn man irgendwie chartert oder selber einen Flieger hat. Und ihr würdet dann bei Bedarf auf die Piloten zurückkommen, sehe ich das richtig?
Genau, also wir haben eine Liste von Piloten, Pilotinnen, die wir aktivieren können, Flugzeuge, die wir zur Verfügung haben, also jederzeit gerne melden. Genau, wenn man generell natürlich für uns fliegen will, auch im Mittelmeer eventuell, gerne bei uns melden. Und dann schauen wir halt, wie der Bedarf ist und wie die Erfahrung ist. Natürlich nehmen wir, muss man jetzt auch sagen, gerade für die Mittelmeeroperation, die sehr, sehr komplex ist und umfassend, schon eher Leute, die erfahren sind und die das auch handeln können, weil es dann doch sehr belastendes und ein anspruchsvolles Fliegen so. Also wenn man jetzt gerade die PPL gemacht hat und 50 Stunden auf der Uhr hat, das ist vielleicht nicht die richtige Kandidatin oder der richtige Kandidat für uns. Aber genau, ansonsten einfach gerne bei uns oder bei mir direkt melden und dann kann man zumindest mal drüber quatschen und schauen, wo man helfen kann. Was natürlich auch, wo wir auch immer Bedarf ist quasi in der Backoffice-Work, dass man Leute, die halt Organisation machen, die vielleicht irgendwie IT-Skills haben, die organisatorisch irgendwas übernehmen können. Also da gibt es viel, was man machen kann, je nachdem, was jede Person halt so an Skills mitbringt.
Was gibt es noch, was du gerne noch, ich sage jetzt mal ganz blöd, in die Welt rausschreien willst? Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
Ich glaube, wie gesagt, mein größter Wunsch ist, an die Menschheit irgendwie offen zu sein und sich miteinander zu reden, statt sich die Köpfe einzuschlagen, den Mund aufzumachen, wenn irgendwas nicht passt und sich für alle Menschen einzusetzen, egal wo sie herkommen und so weiter. Und versuchen, sich immer wieder auch mal zu reflektieren und über das eigene Verhalten und die eigenen Denkmuster bewusst zu werden. Und ja, das glaube ich, hochzuhalten und auch anderen Menschen zu sagen, hey, wir sind für eine offene Welt und wir möchten keinen Krieg und wir möchten nicht, dass andere Menschen Hunger leiden müssen und so weiter. Dann, ja, vielleicht kann man irgendwie ein paar Prozent überzeugen, die sonst vorher anders gedacht haben und dann ist ja schon mal was gewonnen. Und ja, positiv zu bleiben, in die Welt zu gucken und zu schauen, dass wir Möglichkeiten haben, es besser zu machen und nicht schlechter werden zu lassen, hoffentlich.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass man sich öffnen soll und nicht weiter spalten lassen in verschiedene Lager und sich dann streiten ohne Ergebnisse. Ich glaube, das können wir alle unterschreiben.
Definitiv. Manos, wir können nicht genug danken, glaube ich, für so, ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal so ein wertvolles Gespräch gehabt zu haben. Danke, danke, danke dafür. Ich denke, ich spreche für, wie gesagt, unsere gesamten Zuhörer, Mike und mich zusammen. Ja, halt uns bitte, bitte auf dem Laufenden mit, ja, wie es bei dir dann so weitergeht. Wenn du irgendwas hast, was die Welt wissen soll, komm gerne jederzeit zu uns zurück in den Podcast. Wir versuchen auch, unseren Beitrag natürlich dazu zu leisten, so viele Leute zu informieren und, ja, wie du schon sagst, die vielleicht in irgendeiner Form anders denken, die mitzunehmen. Und ja, danke, dass du bei uns warst, auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt friedlich.
In dem Sinne, happy landings und bis zum nächsten Mal.
Happy landings.